ARD.
Der Durchbruch, Gebrüder Brett, kam ja mit der Ostenfahrt besser.
Ja, im Osten entsprungen und in die Welt getragen, sag ich jetzt mal.
Sozusagen, ja. Dann spielen wir diesen Song und auf einmal haben die dort alle mitgesungen. Auf einmal sagt Rolf sein Körper im letzten Jahr, man kann sagen, die Nieren haben einfach versagt.
It's Fritz.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Hier bei OKF hört ihr Stories irgendwo zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder wie heute zwischen Baggerloch und Techno-Club. Das hier ist unser großes OKF-Staffelfinale und wir haben uns natürlich krasse Kompetenz heute mitgebracht, um mit einem der erfolgreichsten DJ-Duos Ostdeutschlands durch den Osten unterwegs zu sein.
Yes, das ist heute eine ganz besondere Folge, denn es ist die Origin-Story der DGB, der Gebrüder Brett. Und wir werden nicht nur an einem einzelnen Ort unterwegs sein, sondern ganz verschiedene Städte, Orte kennenlernen in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen, Rolf und Philipp.
Hallöchen.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Und einer der bekanntesten Songs, den ich auch von euch kenne, ist natürlich Der Osten feiert besser.
Der Klassiker.
Genau, der absolute Klassiker, der auch bei uns früher auf dem Dorffesten ziemlich oft lief.
Eure Beats sind schnell, meine Beats sind am Brettern. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser.
Der Osten feiert besser, der Osten feiert besser.
By the way, nächstes Jahr im März, 10 Jahre, ne?
Oha. Gibt's irgendwie eine Feier dafür extra?
Ich denke nicht. Also vielleicht lassen wir uns was einfallen, aber bis jetzt haben wir andere Baustellen.
Genau, 12 ist da. Mit welchem Gefährt könnten wir heute losstarten?
Also Philipp schon mal nicht mit dem Moped. Ich würde einfach sagen, mit unserem...
Wollen wir das kurz erklären, weil die Leute sehen ja nicht, wie du
stimmt,
hier gerade sitzt.
Ja.
Ja, ich bin vor einer Woche vom Moped gefallen, sag mal so. Ja, das Schlüsselbein gebrochen, aber ich lebe, alles gut. Ich konnte auch Musik machen, konnte 2 Auftritte trotzdem machen. Also.
Und du bist auf dem Weg der Besserung?
Hoffen wir es.
Ja, hoffen wir.
Ja, wird schon.
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach in unserem Maskottchen, in unserem...
Turbo-Colt.
In nicht meinem Auto, in Philipps Auto, dem Mitsubishi Colt. Jeder kennt ihn mit unserem wunderschönen Heckscheibenaufkleber.
Welche Farbe? Wie sieht der aus?
Ganz schlicht schwarz, aber er ist natürlich tiefer gelegt, hat Felgen drauf und
traumhaft.
Fette Anlage drin.
Umut.
So schön Auto mit 18 quasi.
Voll geil.
Rolf, wir starten in Döbeln, in deinem Heimatort. Beschreib doch mal kurz, was das hier für eine Gegend ist. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht aus Döbeln kommt?
Eine Mischung aus Stadt und Land einfach. Also es ist sehr gemütlich, ne? Sehr übersichtlich. Man kommt relativ schnell überall hin. Es gibt keine Straßenbahn, es gibt nur Busse. Ne? Das ist so, ja.
Du hast eine Ausbildung zum Schlosser gemacht.
Ja, genau.
Wie kommt man vom Schlosser zu der Musikkarriere?
Boah, da habe ich, ich habe einen sehr langen Werdegang. Also Schlosser war ja nicht das Einzige. Ich habe ja auch noch beim DBD gearbeitet, unten in Bayern. Ich habe dann relativ schnell die Zelte gebrochen, bin abgehauen, bin wiedergekommen dann nach meiner Ausbildung. Man hat sich halt so über Wasser gehalten irgendwie, ne? Man hat die Ausbildung gemacht. Ich bin ehrlich, ich musste das nehmen, was mir angeboten wurde.
Okay.
Ne? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Damals war ich halt auch so ein bisschen faul, was das betraf. Ne? Meine Mutter hat mir eben nur einen Arsch getreten und gesagt, such dir eine Ausbildung.
Ja.
Und dann so klassisch Arbeitsamt, die haben vermittelt. Ne? Und dann war es halt der Schlosser.
So. Und hat das auch irgendwie gebockt so?
Ach, gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Aber ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe es wirklich durchgezogen, obwohl ich wirklich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr, ich breche ab. Ich habe durchgezogen und jetzt brauche ich es zwar nicht mehr, aber wenn es drauf ankommt, kann ich es. Also Schweißerpass und so habe ich alles gemacht.
Und wie ist so dieses Feiern in Döbeln? Was geht da so ab, partymäßig?
Jetzt nichts mehr.
So und damals?
Damals war das schon eine andere Sache. Da gab es 2-3 Clubs, also das Staubitzbad in Döbeln. Das war eher so dieser Mainstream-Club, ne, wo halt irgendwie alle hingehen konnten. Dann gab es natürlich das Rotabak in Döbeln, wo ich leider damals nicht reingekommen bin, weil ich einfach noch zu jung war.
Und warum wolltest du da unbedingt rein?
Weil der einfach so... Das war, hat sowas Mystisches gehabt, ne? Da war halt immer Action davor, so. Man hat die ganzen Leute gesehen, hat sich immer gefragt, was ist da los? So, das muss ich mir angucken. So. Und dann, man hat sich aber trotzdem irgendwie nicht näher rangetraut, weil das halt so... so ein bisschen düster auch war, ne? Man wusste halt, okay, da läuft Techno, ne? Und ja, ich war halt einfach zu jung, um da reinzukommen.
Wir haben gehört, dass du so Promo-CDs produziert hast, die du in Briefkästen gehauen hast.
Genau.
Was hat's denn damit auf sich?
Genau, also ich habe vor Gebrüder Brett, habe ich auch schon Musik gemacht, ein paar Jährchen. Und ich habe damals, das macht heute wahrscheinlich keiner mehr so, meine Sachen auf CDs gebrannt. Also Geil. Ich habe Sets aufgenommen, habe die auf CDs gebrannt und habe die halt bei verschiedenen Leuten abgegeben. Unter anderem auch da in den Briefkasten geschmissen beim Rotabak in Döbeln. Ich glaube, die liegt da einfach immer noch drin.
Also, und das war auch schon so Techer, kann man sagen?
Nee, das war tatsächlich so Fidget House Elektro damals.
Wie bist du zur Mucke gekommen? Als Schlosser?
Also es war jetzt nicht mein Traum, sage ich mal. Das war halt irgendwie, ich bin halt viel feiern gegangen damals und habe dann halt auch ein, zwei Kollegen gehabt, die in unserer, also eine Stadt weiter, haben die da als Resident-DJs gespielt, regelmäßig, ne, haben dafür auch kein Geld bekommen so. Aber ich habe das halt gesehen, was die machen, ne, und habe dann halt immer so über die Schulter geschaut und das fand ich dann doch cool. Und dann hat man sich halt privat getroffen und die haben mir das so ein bisschen gezeigt und so fing das halt alles irgendwie an. Ne, dann habe ich mir so mein erstes Equipment immer zur Hälfte irgendwie neu gekauft, ne, weil es halt doch relativ teuer war. Hab dann ein bisschen rumprobiert und so bin ich halt irgendwie zur Musik gekommen.
Und war das auch so die Mucke, die du mit deinen Kumpels oder mit deinen Ausbildungspros so gemeinsam immer gehört schon hast?
Ja, safe, okay. Ja.
Dann lass uns doch jetzt einfach mal Philipp, deinen Kollegen, abholen. Wo müssen wir da hinfahren?
Da fahren wir nach Zürbich, in der Nähe von Halle an der Saale.
Und bei der Fahrt können wir einen Song hören, der dich sehr viel begleitet hat.
Black Sabbath, Paranoid. Sehr schön, mein Lieblingssong.
Warum dein Lieblingssong?
Der hat mich tatsächlich schon ganz, ganz früh in meiner Jugend begleitet. Das habe ich wahrscheinlich so ein bisschen in den Genen von meinem Papa. So. Der war damals auch sehr, sehr großer Rockfan. Ich würde nicht sagen, dass ich durch ihn Black Sabbath gehört habe, aber ich bin relativ zeitig auf die Band gestoßen. Und das war so geil einfach. Black Sabbath, Motorhead, das ist alles so. Ich bin eher so der rockige Typ eigentlich privat.
Philipp, wir sind jetzt in Zürbich angekommen. Kann man hier eigentlich auch feiern?
Boah, in Zürbich schwierig.
Ja?
Also, da gab es früher einen Jugendclub. Also, wenn wir so in die, wenn wir so 20 Jahre zurückgehen, dann kann man dort feiern oder 15. Aber wenn, dann muss man diese Partys selber veranstalten.
Was war das für ein Ort? Was ist das für ein Ort?
Ich glaube, es ist eine ähnliche Größe von Stadt wie Döbeln, also auch eine Kleinstadt. Wenn du irgendwas machen willst, du hast einen Edeka und einen Döner.
Das ist schon mal was, das ist schon mal was wert auf jeden Fall. Ja.
Und du hast auch eine wunderbare Eisdiele.
Was ist das für eine Eisdiele? Wie heißt sie? Wie sah es da aus?
Eisdiele ist Plechschmidt. Wenn ich das jetzt doch, müsste Plechschmidt sein. Ja, früher war da vorne ein ganz großer Schotterplatz, auf dem wir uns auch mit unseren Mopeds oder Autos getroffen haben. Ja, jetzt ist da vor ein wunderschöner Park. Und ja, aber dort kann man das beste Eis, bin ich der Meinung, in dieser Region essen.
Was war das für ein Eis? Beschreib einmal, wie du dir damals so mit deinen Freunden ein Eis geholt hast.
Das war eigentlich, also das Softeis, das kann ich euch nur empfehlen. Das war,
geil.
Hat das noch 70 Cent, das kleine Softeis gekostet.
Pures oder gemischt?
Gemischt, Schoko-Vanille.
Sehr gut.
Oder Gefrierbecher, dann kannst du nämlich auch mitnehmen, kannst du noch irgendwo. Das war damals so. Mit dem Moped hin, da standen wir davor, haben uns gefreut, das ist noch so ein ganz, so ein Kreisverkehr, die Mitte von Zürbich, ein Kreisverkehr. Und da standen wir dann dort und dann haben wir dort unser Eis verköstigt. An diesem Kreisverkehr habe ich mich auch mal langgelegt mit dem Moped.
Ja, man sieht da eine Kontinuität.
Ja, irgendwie zieht sich das durch. Nein, in Zürich bin ich zur Schule gegangen. Da war ich 6 Jahre, von der 5. bis zur 10. In der Sekundarschule. Einfach, ich sag mal, die prägende Kindheit wahrscheinlich. Cool. Eher so das.
Dann irgendwie doch ein Ort, in dem vielleicht nicht immer so viel los war, aber du bist trotzdem irgendwann zur Musik gekommen. Wie ist das passiert?
Das ging los mit 16, als dann auch zuerst mal in die Clubs gegangen ist und dort die DJs gesehen. Und irgendwie fand ich das cool, damals Future Trance Songs irgendwie zu mischen. Genau, und da habe ich dann meine Geburtstage, meinen 17., 18., 19., das haben wir in diesem besagten Jugendclub gefeiert und dort habe ich dann als DJ fungiert den ganzen Abend und habe dort gespielt. Ich sag mal so, mit 17 ging das los, ich habe das gesehen, ich war feiern, ich fand die DJs cool, wollte so sein wie die und habe mich irgendwie da so ein bisschen reingefuchst, sagen wir.
Und hast du das damals noch so alleine durchgezogen oder direkt so auch andere?
Nee, alleine. Ja, ich war die Anlage mitgenommen, alles zusammengekauft vom Lehrlingsgeld und dann auf die Geburtstage und auch, ich sag mal, gebucht worden, sozusagen. Bei Freunden da auf den Feiern gespielt und das ging bis ich 21 war, habe ich das gemacht.
Und hast du da schon, so wie es jetzt macht, relativ frei gespielt, worauf du Bock hattest oder hast du dich da noch mehr so den Leuten angenähert oder versucht zu spielen, was die mögen?
Ich habe dann den ganzen Abend gespielt, so wenn wir dann mal eine Party gemacht haben. Und da war dann alles, also von alles, wo wir mitsehen konnten. Also Marmorstein Eisen bricht und bis es dann zum Ende hinging, Elektro und ja, dann auch Techno zum Schluss oder Hardtech. Voll, das war dann immer so meine Zeit und die letzte Stunde.
Und dann hat wahrscheinlich so der Umzug nach Halle auch einfach neue Welten eröffnet, oder?
Ja, komplett. Also genau, da ging es dann, also alleine wohnen und nicht mehr nachts der Mutti im Kinderzimmer stehen haben, mach jetzt mal die Musik leise. Und das war dann der Startschuss.
Voll geil. Dann lass uns mal da hinfahren und auf dem Weg noch ein bisschen Musik hören, oder?
Let's go.
Was ein chilliger Song.
Ach, ich fand's auch ganz toll. Ich hab den noch nie gehört vorher.
Vielleicht nochmal, wie hieß der Song gerade und mit welcher Zeit verbindest du den?
Der Song gerade war die Antwort, Age of Illusion. Der Song ist eigentlich relativ neu, aber halt allgemein die Band. Oder diese Musik von Die Antwort hat sich immer wieder durchgezogen. Jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag höre, aber immer mal wieder, wenn die ein neues Album gebracht haben oder neue Songs raus. Und irgendwie ist es immer, da.
Ja.
Und anders. Finde ich. Also die sind sehr und gehen in jegliche Richtung. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen auf uns treffen, dass es halt so diese Musik experimentell ist und macht's halt so sein, die machen so ihr Ding.
Wir legen uns halt auch nicht fest. So. Nee. Wir machen halt wirklich, worauf wir Bock haben. So, wenn wir Bock haben, da irgendwie einen Trap-Part einzubauen, dann bauen wir da einen Trap-Part ein. Ne? Ja. Genauso das gleiche mit Drum and Bass oder Metal. Ne?
Quasi, das ist wahrscheinlich auch das, was die Fans irgendwie so mögen, oder?
Richtig. Geil.
Dann lasst uns jetzt mal mit unserer OKF-Stopp in Halle machen. Ein Ort, der für euch beide wichtig ist.
Ja, warum bist du nach Halle gegangen?
Einfach, weil ich dort gearbeitet hatte.
Was hast du gearbeitet?
In einer Druckerei. Hab dort Lagerist gelernt, aber dort als Anlagenfahrer gearbeitet. Und in dieser Zeit quasi diese Musikgeschichte etwas ausgebaut.
Das heißt, du warst jobben und danach ging es direkt irgendwie nach Hause Musik machen?
Ja, ich habe das mit der Musik gemacht, aber ich bin ehrlich, ich habe nie den Fokus gehabt, damit irgendwie erfolgreich zu sein. Also ich habe das einfach nur gemacht, weil ich es geliebt habe. Warum auch immer, ich hatte gar kein Ziel. Es ist einfach passiert.
Wir haben uns sagen lassen, du hast in Halle gewohnt, aber nicht in einer klassischen WG, oder?
Ja, ich habe in einer Grafik- und Modedesign-Schule gewohnt, in einem Internat.
What the fuck?
Kannst du bitte wieder dahin ziehen? Das war super.
Ja, wieder hinziehen und 10 Jahre zurück.
Können wir mal kurz beim Anfang, also warum warst du da?
Deshalb, weil nicht mehr genügend Schüler an dieser Schule waren scheinbar, beziehungsweise nicht mehr genügend Schüler dort eine Unterkunft brauchten auf länger. Und da mussten die quasi diese Wohnungen vermieten und ich bin glücklicherweise einfach darauf gestoßen, war halt günstig, hast irgendwie 100 Euro bezahlt oder so.
Das war mega.
Ja, das war wirklich, hat gar nichts, damals war es schon teuer, aber ja, nee, und da waren, unter der Woche waren die Schüler ganz normal dort und durfte ich auch tagsüber nicht laut machen, weil dann kam auch mal da so ein Lehrer hoch irgendwie, keine Ahnung, und fand das auch nicht so cool. Aber an den Wochenenden waren dann halt nur die da sein wollten, die wahrscheinlich zu weite Anreisen oder zu weite Heimfahrten hatten. Und da ging das dann immer mal ab. Also gerade an den Wochenenden war echt viel los da in diesem Haus. Und da habe ich das Haus dann mit meiner Musik beschallt. Ja, die durften sich das anhören.
Und ist das auf gute Ohren gestoßen oder gab es da?
Nee, anfangs nicht. Aber als man sich dann näher kam, bei gewissen Veranstaltungen in diesem Haus, war das dann irgendwie ganz normal und war cool. Ganz okay, dass da irgendein Typ ist, der da allnächtlich dort den Flur irgendwie beschallt mit seinem Techno.
Wie bist du auf Rolf gekommen? Hast du den, wo hast du den entdeckt?
Das waren halt dann so diese Anfang 20er Jahre von mir.
Die Blütezeit,
ja. Und wir waren in Halle mal viel feiern. In Halle war dann natürlich, im Gegensatz zu Zürich, war Halle wie eine Metropole, was Locations betraf. Und da waren wir oftmals halt in der Schorre.
Das Ding ist, ich studiere ja in Halle und die Schorre ist auf jeden Fall immer noch allen ein Begriff, auch Leuten, die jetzt irgendwie anfangen zu studieren, weil es irgendwie so ein großes Mysterium so um diesen Club gibt. Können wir einmal einen Deep Dive in die Schorre machen, wenn ich schon nie da gewesen sein konnte?
Wenn ich es vergleichen müsste, hat es ein bisschen Kino-Vibes gehabt. Wenn du so vor dem Club standest, du hast halt eine ellenlange Treppe gehabt bis nach oben.
Genau.
Na, dann hattest du 4, 5 Eingänge. Ja, dann bist du rein, hattest einen Vorraum und dann warst du in einem Riesensaal.
Krass.
Ich bin sogar der Meinung, dass es sogar mal ein altes Theater war.
Wer ist da so hingegangen?
Alles.
Normale
also
Leute
von 16 bis 40, sage ich mal. Du hattest, der Club hatte drei Floors, bin ich der Meinung. Du hattest dann den Main-Floor, wo dann halt so alles lief, also diese typische Radiomusik. Und dann hast du so ein Chill-Out-Area und im oberen Stockwerk war dann, das war halt für die Alten. Da lief dann halt wirklich nur so 80er.
Das war so unterteilt, richtig?
Ja, war richtig unterteilt. Und dann hast du manchmal dann die 16-jährigen Bubis oben gesehen, versuchen die 30-jährigen Muttis irgendwie. Und mir fällt gerade ein, wir waren mal bei Finch dort. Finch hat in der Schorre Halle aufgelegt.
Schorre, ja,
genau, genau.
Aber ganz, ganz früh.
Grüße gehen raus, krass. Das muss 2018 gewesen sein.
Ja. Oh, krass.
Mittlerweile ist der Club abgerissen, den gibt es nicht mehr. Aber ja, da war halt oftmals elektronische Musik und an einem Abend hat Rolf dort aufgelegt.
Wie ist denn das passiert überhaupt? Wir haben ja schon gehört, wie es in Döbeln so lief mit den CDs und dann plötzlich hast du in Halle aufgelegt.
Das war ein langer, schleichender Prozess tatsächlich. Ne? Ich habe ja schon erwähnt, dass ich über Freunde halt immer mal über die Schulter geschaut habe. Genau, und dann hat man sich da halt irgendwie reingefuchst, wie eben Philipp auch, ne, über eine gewisse Zeit. Und man wurde dann so gesagt mitgezogen von den anderen. Ne? Die haben dann da irgendwie einen freien Slot gehabt und haben gesagt, nee, ich kann nicht, aber hier, nimm mal den, das ist ein Kumpel von mir. Und so ging das dann immer. Das war halt mehr so untereinander, dass Leute gesagt haben, okay, ich kenne da jemanden, der auch auflegt, willst du den nicht mal nehmen? Ne?
Und ist ja voll cool.
Genau, zu der Zeit waren halt, wie heute auch, sind Veranstalter dankbar, wenn die nicht viel Geld bezahlen müssen. Ne? Und das war halt zu dem Zeitpunkt auch so. Ne? Ich war dankbar, wenn ich irgendwie 50 Euro bekommen habe.
Ja.
Und so hat man sich hochgearbeitet.
Wie kam es dann zum schicksalhaften Moment eures Kennenlernens?
Das klingt okay. Also ich habe mich fertig gemacht zu Hause und dann bin ich losgelaufen und dann.
Uns minütlich.
Nicht zu minütlich jetzt. Nein, also wir waren, wir sind einfach feiern gegangen und durch Zufall in die Schorre und dann. Ich kann euch auch nicht sagen, ob ich reingekommen bin und Rolf und ich uns quasi so, wir haben uns gesehen und dann.
Ich stand dann einfach so da.
Ich stand einfach da. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Irgendwie lief da Musik nebenbei und irgendwie stand da irgendein Typ dahinter, der genau die Musik gespielt hat, die ich zu diesem Zeitpunkt auch hart gefeiert habe.
Fidget Electro, Dutch House.
Ja, so. Ich wollte gerade noch ein paar DJ-Namen von damals sagen.
Afrojack und so ein Kram. Ne?
Ja, aber genau. Und genau diese Musik habe ich gefeiert und Rolf hat das genau gespielt und. Warst du nicht sogar der Letzte? Weil wir konnten danach reden, wir konnten danach quasseln, also musst du der Letzte gewesen sein.
Übrigens auch sehr, sehr typisch, dass man, wenn man relativ unbekannt ist, immer den letzten Slot bekommt. Ich war der
Weil
Letzte.
Weil dann alle so betrunken sind und es eh nicht mehr checken?
Nee,
oder?
Weil es gibt ja Headliner auf Partys ne? Und zu dem Zeitpunkt war ich das eben nicht.
Genau, und dann hast du mir deinen Namen gesagt und dann haben wir uns bei Facebook haben uns dann connected.
Und wie ist es dann losgegangen mit euch beiden? Also wie lange hat es dann gedauert, dass ihr gemeinsam Musik gemacht habt?
Naja, ich habe zu dem Zeitpunkt ich habe dann schon angefangen, meine eigene Musik zu produzieren und Rolf kam dann dazu und hat dann, also ich habe ihm die Kniffe gezeigt, wie es funktioniert.
Genau.
Wie die Hits entstehen.
Ich hatte vorher mit Produktion gar nichts am Hut. Ne? Und Phil hat mir dann gezeigt, ich habe das Programm das erste Mal gesehen.
Also hast du einfach Musik gespielt?
Ja,
oder?
Ja, genau.
Also
wie der klassische DJ.
Also genau, einfach Musik, die es schon gibt und die hast du einfach aufgelegt. Okay.
Genau, deswegen bin ich Philipp heute sehr dankbar, dass er mir das Programm gezeigt hat, weil ich dachte mir, was macht er da? Warum sind da so viele Punkte? Und danke dafür, ne? Weil jetzt kann ich nämlich endlich meine eigene Musik produzieren und Leuten zeigen, was ich kann. Genau wie du.
Ich habe noch eine Frage. Was ist eine Hocke?
Jetzt springen wir wieder zurück. Jetzt springen wir wieder auf meine Einraumwohnung, auf meine oder Internatzeit. Da haben wir, Rolf und ich, nächtelang zusammen gehockt.
Und also
wir saßen auf der Couch und das hat man das.
Ach so.
War das Umgangssprache. Ja, okay, sorry.
Das, was man jetzt so hängen.
Genau. Das ist heute hängen, ja.
Heute hängen, damals hieß es Hocker.
Früher haben wir einfach gehockt.
Wahrscheinlich hieß es einfach auch nur bei uns so. Keine Ahnung.
Ich habe nie gehört in dem. Ich dachte, das ist so ein Ding von euch, dass ihr so eine Russenhocke macht oder so, aber nicht
das,
irgendwie.
Das ist so im Hardtech-Techno ist das, gerade im Osten ist das so umgangssprachlich für, wir sitzen mit 10 Leuten vielleicht auch mal zusammen und machen einfach am letzten Tag.
Wie eine Afterparty.
Wie eine Afterparty halt.
Ja, genau. Weil ich halt in diesem Haus ein bisschen Narrenfreiheit hatte zu der Zeit.
So Leute, unsere OKF geht ja jetzt schon ein bisschen und ich muss sagen, ich habe Hunger bekommen. Wollen wir uns einen Döner holen?
Auf jeden Fall.
Kommt drauf an, wie er ist.
Wie sollte der Döner denn sein?
Bei mir jetzt?
Was ist
jetzt
denn DGB?
Viel Fleisch, wenig Salat, alle Soßen, Schafskäse.
Nein!
Was gibt's?
Wo zur Hölle habt ihr das jetzt her? Ja, also Rolf, du hast ja gerade erzählt, wie dein Döner sein muss.
Ja.
Ganz viel Fleisch, ganz viel Soßen.
Und ist natürlich unterschiedlich.
Ja, und natürlich ist unser Döner unterschiedlich, weil ich mag es eher mit wenig Soße, nur ein bisschen scharf und am liebsten, also, wie nennt man das? Ist das Low Carb dann, wenn ganz wenig Soße drin ist?
Da kenne ich mich gar nicht
mit aus. Low
Fat ist es dann. Mhm. Was heißt ein Low Carb dann?
Keine Ahnung.
Low Carb wäre ohne Brot zum Beispiel.
Dann habe ich das, sage ich das nochmal falsch.
Wieder was gelernt.
Wieder was
also
gelernt.
Also außer, ich kann auch sein, dass ich gerade komplett
Nein,
Müll
du hast
erzähl.
Auf jeden Fall mehr Ahnung als ich da in dem Fall. Boah.
Geil.
Der sieht sehr gut aus, finde ich.
Ja, muss ja so aussehen.
ASMR.
Ja, ja.
Vielleicht wollen wir mal bei voll. Dem nicen Wetter, das es draußen ja. heute auch gibt, ein bisschen chillen und irgendwie noch Musik hören?
Ja, sollten wir machen, weil das bietet sich an. Bei so einer OKF bleibt man stehen. Ja. Man hat das Auto, die Scheiben unten, hört Musik, essen was und dann, ja, das voll. Ist eine gute Idee.
Dann lasst uns mal die Boxen jetzt richtig aufdrehen. Verlass.
Can you feel my baseline?
Aber was ist das für ein Song? Was verbindet ihr damit?
Ja, mit dem Song jetzt direkt nichts, aber mit dem
Genre.
Mit dem Genre, wo der Dark Horror jetzt aktuell so ein bisschen der federführende ist. Sonst
nee, würde ich jetzt nicht sagen, ja? Aber er ist so in den obersten, da gibt es wie eine Liga, ne? Da gibt es so 10 Leute, wo man sagt, okay, die führen ja. diese Szene an, das ist halt Uptempo, Hardcore, alles drüben, was in Holland so gerade so aktuell ist. Und da ist er schon in den obersten Reihen mit. So.
Geil.
Und was uns damit verbindet, ist einfach, dass ich irgendwann mal angefangen habe, so die letzten 10, 15 Minuten halt nochmal komplett Freakout, die Leute nochmal vollballern mit so einem Kram halt. Ne? Das geht natürlich noch schneller, bis zu 300 BPM. Wo dann halt einfach nur noch Sinuswelle da ist.
Keine Grenzen.
Keine Grenzen.
Habt ihr vielleicht noch einen Ort, wo ihr genau diese Mucke gehört habt oder wo ihr abgehangen habt, wenn es warm war, wenn gutes Wetter war, wenn man irgendwie Langeweile hatte?
Wir fahren jetzt nach Ostra in das Baggerloch.
Okay, nice. Dann erklär mal, wie kommt man da hin? Was geht da so ab? Ist das richtig ein Baggersee, wo nichts ist, oder ist da schon richtig was?
Das ist schönes blaues Wasser. Sandstrand, Sandstrände. Man kann einmal durchschwimmen, aber es ist echt entspannt dort. Und war auch so entspannt, dass wir quasi unsere ganze Jugend, also ich meine Jugend mit meinen Freunden da viel im Sommer verbracht haben und dann auch irgendwann auf die Idee gekommen sind, dort mal Partys zu veranstalten.
Geil.
Diese gemeinen Geburtstagspartys.
Gibt es eine Party, die euch dort so richtig in Erinnerung geblieben ist?
Mein 21. Geburtstag.
Ah, krass.
Was ging da ab?
Zu viel. Ich war tatsächlich auch da.
Ich habe Rolf quasi in der Schorre gesehen in diesem Jahr. Und dann haben wir geschrieben, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, auf meinem Geburtstag in diesem Baggerloch zu spielen. Ja, hat er gemacht. Für einen Fuchs.
Und nur die Hälfte der Technik.
Ja, und er musste seinen Techniker mitbringen, was.
Und wie habt ihr das finanziert? Hast du Eintritt genommen für deinen Geburtstag oder hast du das?
Jeder musste eine Flasche Schnaps
kriegen. Ja, genau. Wir waren 5 Leute, die ihren Geburtstag gefeiert haben. Und genau, wir haben halt nur Bier geholt und haben da alles aufgebaut, so ein bisschen Anlage und aus den Bierkästen dann die Bar gebaut und das alles schön am Wasser. Dann jeder, der gekommen ist, Flasche Schnaps.
Und was gab es da so für Schnaps?
Eigentlich nur Kirsch und Pfeffi, oder?
Ja.
Haben wir das
Klassik.
So? Klassik, ja.
Voll. Wie viele wart ihr denn da so? Haben da mal irgendwie Cops gestresst oder war das safe da?
Nee, Cops waren da komischerweise nie. Ich kann euch nicht sagen,
da
warum.
Kommt niemand hin von denen.
Nee, das ist wirklich im Nichts.
Ja.
Aber ja, ich denke mal, wir waren so 100, 150 Leute.
Ach, krass.
Also 100 Leute bestimmt, also auf jeden Fall ja, mit muss. Krass. War echt viel los.
War schon echt viel.
War schon krass. Ja, ich war, hätte auch Veranstalter werden können.
Aber ich muss auch sagen, es war nicht ganz so leicht zu finden, denn ich habe mich auch erst verfahren, bis ich es gefunden habe.
Und was lief da sonst noch für Musik? Also... Lief nur die Musik, die ihr gespielt habt?
The
oder gab es auch Schlager?
Ich hab selber gespielt und wusste natürlich dann über die Jahre, was meine Pappenheimer da alle hören wollen. Mhm. Ja, da war Rolf das erste Mal der DJ, der extern gebucht wurde.
Ah.
Ja. Da war ich dann das erste Mal der Headliner.
Du warst der als allererste Mal Headliner. Dann im Anschluss habe ich dann wieder angefangen, als dann die Leute so langsam alle ihren Pegel erreicht hatten und es egal war, was dort lief, habe ich dann angefangen, meinen eigenproduzierten Hardtech zu spielen.
Ah, krass.
So, das war dann so das erste Set und Rolf war noch da und hat, warum auch immer, wahrscheinlich weil du einfach dieses DJ-Gen im Blut hast, hat er angefangen, Melodien oder A Cappellas halt live währenddessen einzuspielen.
Mhm.
Da ich ja quasi, muss dazu sagen, diese eigenproduzierten Hardtech-Geschichten sind, das sind so Live-Produktionen. Also ich kann immer noch währenddessen in das Projekt in den Song eingreifen und kann den Bass ausmachen. Ich kann Einzelteile ausmachen. Und Rolf fing an, dort Melodien einzuspielen. Und da war dann das erste Mal, dass wir zusammen Musik gemacht haben.
Ich meine, den Stil ziehen wir bis heute noch durch, ne?
Bis heute ja. haben wir ein Part im Set drin, wo Rolf live eine A Cappella spielt. Geil. Und ich dann live drunter das Instrumental. Wir haben halt dann quasi meinen Geburtstag gefeiert in dem Sommer und haben uns dann danach öfter getroffen, haben dann unsere sogenannten Hocken durchgezogen, haben dann in dieser Zeit also halt einfach Techno gemacht. Rolf hat angefangen, Musik zu produzieren und haben dann dort halt bei mir in meiner Wohnung auch diese Live-Sessions versucht. Ich habe dann, also haben das versucht, ein bisschen auszubauen und
viel gejammt, auf jeden Fall.
Ja, viel gejammt. Das ist einfach, ja, viel probiert. Mhm. Und damals Soundcloud.
Das hat geknallt.
Dann haben wir dieses Gebrüder-Brett-Profil erstellt. Und und dann hatten wir innerhalb von ein paar Wochen, hatten wir 8000 Plays. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und das war was. Also wenn du Richtung 10.000 Plays damals gekommen bist, das war jetzt, und dann halt mit einem Kanal, der null Follower hatte, war das echt krass. Und da ging das bei uns in dieser Szene, ging das rum, dass, oh, guckt mal hier, da ist irgendwer Neues und irgendwas ist hier neu. Und irgendwie machen da zwei Typen Mucke, die irgendwie anders klingt.
Und haben sich eure ersten Gigs eigentlich so primär auf Ostdeutschland beschränkt oder war die Community direkt größer?
Okay. Komplett. Also wir haben dann, genau, das war ja dann...
Denkt ihr, liegt das?
Diese Musik war damals Hardtech. Also Hardtech ist, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob seinen Ursprung aus Frankreich hat. Das war so eher, man sagt über diese Freetech-Partys da.
Ich glaube, das ist allgemein, das kann man verallgemeinern. Ich meine, wenn man sich jetzt mal, was weiß ich, so Rin anguckt oder so, ne, da kommt der aus Bissing, genau. Da hat das ja auch bei ihm angefangen, so die Leute kannten ihn da und dann ging das über die Grenzen drüber hinaus. So war das einfach bei uns auch.
Ja. Genau, und dann durch Facebook, Soundcloud ging das dann halt los, dass dieses...
Dank Social Media zu der Zeit schon, ne?
Ja, genau.
Was war denn so der Moment, wann habt ihr euch entschlossen, das jetzt hauptberuflich zu machen? Also wann seid ihr von Druckerei und Schlossertum zum richtigen hauptberuflichen Musiker gekommen?
Muss ich kurz noch was erwähnen? Ich habe nach dem Schlosser habe ich natürlich noch viele, viele andere Berufe ausgeübt, ne, in denen ich mich halt auch nicht wohlgefühlt habe. Bin dann letzten Endes beim Betreuerschein rausgekommen und habe eine 8. Klasse mit Tourette-Syndrom betreut in Halle-Saale.
Ja, krass.
Genau, und das war der aktuelle Job, den ich hatte, als ich parallel dazu noch so ein bisschen Musik gemacht habe und als das auch mehr wurde mit uns, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt verdiene ich halbwegs gut mit der Musik. Jetzt nicht so doll gut, ne? Aber es reicht zum Leben, dass ich mich dann entscheiden musste oder wollte auch, ne, für das, was man halt, wenn ich jetzt sage, das, was man gerne macht, ich habe ja meinen Job auch gerne gemacht, aber voll. Musik, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, ist das halt super. Ach, so, ne? Und das war zu dem Zeitpunkt super gegeben und da habe ich gesagt, ey, jetzt mache ich nur noch das. Bin mit einem weinenden Auge aus meinem Job rausgegangen, bin ich ehrlich, aber ich bereue es nicht.
Ja, dann bei mir hat es nochmal 2 Jahre länger gedauert, weil Rolf das Thema Geld jetzt ansprach. Man kann jetzt das schon, man hat nebenbei ein gutes Einkommen und wir sind noch nicht so viel unterwegs gewesen, dass es jetzt so viel Zeit irgendwie geraubt hat. Ich weiß nicht, wir hatten vielleicht 30 Auftritte im Jahr oder so, das war voll okay. Und habe dann nochmal eine zweite Lehre als Mechatroniker anfangen wollen oder angefangen auch. Aber 2017 kam dann bei uns so ein Schub, dass wir jedes Wochenende los sind.
Man hätte es gar nicht mehr geschafft.
Genau, und das war einfach alles ein bisschen zu viel. Und dann musste ich mich dann dazu entscheiden, diese zweite Ausbildung, die ich dann da nochmal begonnen hatte, die ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, dann doch wieder abzubrechen und dann zu sagen, Mensch, okay, ich mache Musik. Und dann, man muss bei mir sagen, also wir haben ewig hin und her diskutiert.
Ja.
Also wirklich, ich brauche so ein bisschen Sicherheit und das ist ja keine Sicherheit. Mhm. So,
ja.
Fällt mir morgen kein Song mehr ein, dann war's das. Mhm. Und da ist Rolf experimentierfreudiger.
Ja,
ich bin da absolut gar nicht. Ich mag das nicht. Aber es ging halt nicht mehr und musste mich dann an dem Punkt entscheiden, okay, jetzt ziehst du den Bums durch und machst das halt, ja.
Ja, wir haben auch relativ schnell dann für uns beide gesagt, ey, wenn du die Ausbildung jetzt abbrechen solltest, dann machen wir 100%.
Ja.
120%, weil dann gibt's kein Zurück mehr. Ne? Entweder wir machen das, wir müssen uns da wirklich klar drüber sein, da gibt's kein Zurück mehr. Wir hängen dann beide aneinander, ne? Wenn der eine irgendwann mal keinen Bock mehr hat,
zieht der andere den mit runter.
So, genau. Ne? Und jetzt sind wir hier.
Und eine nächste Location, die dann vielleicht entscheidend war, war die Halbinsel Puch.
Warst du schon auf dem Spring Break?
Ja.
Könnt ihr das einmal erstmal erklären für alle Leute, die nicht von da kommen?
Sputnik Spring Break oder beziehungsweise Halbinsel Puch. Das ist, ich glaube, in unserer Region, Bitterfeld-Halle, das größte Festival.
Oh,
Und was ging da so? Was ist das für ein Festival?
Ja, das war halt immer das Festival, was quasi von meinem Freundeskreis so besucht hatte, was man quasi auch vorher schon kannte. Wo ich nie und nimmer dran gedacht hätte, dort irgendwann mal selber zu spielen. Aber
was hat das für euch damals so besonders gemacht? Ich weiß noch, ich war irgendwie 2016, 17 da und Sixten hat dort noch gespielt und ich habe so damals gar nicht gecheckt, was für legendäre Auftritte man da so mitbekommen hat irgendwie. Wie war es für euch damals? Wie seid ihr dumm gegangen?
Zu viel Krasses, dass ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern kann. Also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ne? Man war halt viel mit anderen Jungs da. Ich habe damals tatsächlich auch auf dem Camp gespielt. Da gab es damals drei, vier Jungs, die haben sich Green Music genannt. Da war ich halt dann mit drin.
Gut, die haben dann. Das war dann einfach nur für die anderen Gäste so auf dem Zeltplatz.
Wie man es kennt, so, die bauen dann halt riesen Anlagen auf dem Camp auf so, ne? Geil. Und
ganz kurz, das macht das Festival auch so ein bisschen besonders, oder? Dass du halt nicht nur dort zeltest, sondern dass es so wie kleine Party-Locations
richtig,
auf dem Zeltplatz
man
einfach
man sagt
gibt,
ja, ne? Immer wieder, so die beste Party geht eigentlich wirklich auf dem Zeltplatz. So, ja. Ne? Weil da sieht man so viele Leute, jeder ist irgendwie in derselben Stimmung wie du. Ne?
Ja, und Leute kommen mit so LKWs da an, oder?
Richtig, okay. Richtig. So.
Welche Bedeutung hat das Sputnik Spring Break so für euch gehabt, aber auch für andere junge Menschen in der Region Ostdeutschland?
Ich glaube, das ist einfach die Flucht aus dem Alltag, denke ich. Viele fahren hin, einfach um ein Ventil abzulassen.
Ja.
Ne? Man hat da Spaß, man ist für sich mit seinen Freunden, ne? Man vergisst einfach mal alles für die Zeit und ich glaube, das ist so das Wichtigste für die Leute. Und ich glaube, würde es das nicht geben, dann wäre, glaube ich, sehr frustrierend.
Ja, voll.
Und ich finde, ich war früher auch immer viel auf Festivals, weil bei uns in der Region immer voll viel abging. Und ich fand es damals auch immer voll krass, dass dann so Künstler von außerhalb kamen. Versteht ihr, was ich meine? Ich fand das immer so, bei uns ging immer so gar nichts. Und dann war so plötzlich so, bei uns halt direkt die Airbeat. Und dann kamen so plötzlich so internationale Stars, wo ich jetzt auch, keine Ahnung, die Musik nicht mehr so geil fand. Aber es war einfach dieser Fakt, dass da plötzlich Leute in die Region kamen.
Ja.
Fand ich so krass immer.
Es wird auch regional sehr angenommen, denke ich. Also habe ich das Gefühl, dass wirklich viele, die Jugend aus der Region auch dorthin geht. Was oftmals hast du Festivals, da ist gefühlt niemand aus der Region. Es kommen aber alle aus Deutschland weit dorthin gefahren, aber das Spring Break ist schon sehr regional auch gestimmt so. Und genau dieser Fakt, dass halt auch Acts dort spielen, die halt eigentlich dort in dieser Region sich nie verirren würden, ist ein ganz großer Punkt. Ja.
Was glaubt ihr, woran das liegt, dass beim Spring Break so viele Leute aus der Region da sind oder hingehen? Was machen die besser als andere Festivals?
Es ist ja schon recht dörflich da.
Es ist auch einfach atzige Ossi-Musik, oder? Also
Highfield ist ja
anders
eher,
als Splash oder so.
Ja, Highfield ist ja eher mehr Indie-Rock und so ein Kram, ne? Und Sputnik ist halt sehr alternativ so.
Ja, ich glaube, es macht einfach es ist ein bisschen besonders. Einfach, ja.
Und hättet ihr euch damals auch nur ansatzweise auch träumen können, dort irgendwann die Mainstage zu eröffnen?
Niemals. Auf gar keinen Fall. Also ich muss auch sagen, für mich war so mein Traum dann, als ich gemerkt habe mit Rolf und wir spielen jetzt in Clubs und war so mein Traum mal vor 1000 Leuten zu stehen und dass da 1000 Leute zu meiner Musik tanzen, das war dann relativ schnell auch, also es hat vielleicht 2-3 Jahre gedauert, bis wir das dann mal erreicht hatten, dass wir größere Hallen oder größere Bühnen gefüllt haben, aber dass du dann mal, also wir haben in 2017 das allererste Mal dann auf dem Spring Break gespielt. Das war auch schon krass. Haben
geil.
Mit Reche Rieger zusammen im Zelt gespielt. Die Hütte voll gemacht und ja, dann sind wir eigentlich jedes Jahr, jetzt gehören wir schon gefühlt zum Inventar beim Spring Break.
Und das auch ist hochgearbeitet.
Ja. Und könnt ihr mal beschreiben, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl, wenn man da auf einmal auf dieser Mainstage steht? Ich stelle mir das ultra krass vor.
Das ist, wenn man in einer gewohnten Konstellation spielt, ist das schon sehr beängstigend. Man weiß, okay, das ist eine riesengroße Bühne, hat gar nicht so die Erwartung, weil man ja nicht weiß, man eröffnet die Bühne, man weiß nicht, man hat zwar die Jahre davor die Zelte irgendwie mal voll gemacht und hatte dort Einlassstopp drin, so, aber das waren halt nur 2.500, 3.000 Leute. Vor dieser Bühne passen 15?
Krass.
20? Ja. Keine Ahnung. Und dann, das war ja im letzten Jahr, haben wir das allererste Mal gespielt, in 2023. Wir haben quasi 10 Jahre lang immer zu zweit gespielt und auf einmal sagt Rolf sein Körper im letzten Jahr, du, ich hab grad mal keinen Bock, geht grad nicht, er liegt im Krankenhaus. Und kann quasi nicht mit mir zusammen, wie wir das 10 Jahre zuvor gemacht haben, das erste Mal die Mainstage auf dem Spring Break eröffnen, im ersten Festival des Jahres.
Ging es mir noch 10-mal mehr schlechter als dir dann, als ich da in dem Krankenbett lag und per Videoschaltung zugucken durfte.
Genau, das muss man dazu sagen. Also Rolf ist in der Woche davor krank geworden und ich sofort gesagt, Also Rolf, also es war halt so, dass Rolf sagt, scheiß drauf, ich komme, aber dann noch in dem Tag sich diese, das bei dir, man kann sagen, die Nieren haben einfach versagt. Also genau. Es war einfach komplett, der Körper wollte sich einmal hart resetten.
Ich habe schon Pläne geschmiedet, ich habe Leute akquiriert, die mich mit dem Krankenbett dahin fahren sollten. Ich springe von dem Krankenbett, spiele und fahre wieder zurück ins Krankenhaus.
Scheiße,
so war der Plan, genau. Ja. Und ja, also Rolf sich quasi in der Woche zuvor gesagt, Junge, Philipp, ich kann nicht, es geht nicht. Jo, ich schon zu unserer Agentur gesagt, zu unserem Manager, Jungs, ich kann das nicht alleine. Ich kann nicht alleine da oben stehen. Aber ich habe nicht alleine gespielt. Da kommt jetzt wieder diese Verbindung zu den Jungs von Reche Recall. Wir haben das 2017 das erste Mal mit den Jungs zusammen dort im Zelt gespielt. Und die Jungs sind glücklicherweise letztes Jahr dann ganz knapp 3 Tage, bevor das Festival stattgefunden hat, sind die eingesprungen. Und sind dann mit mir zusammen auf die Mainstage gegangen. Und man muss auch noch dazu sagen, wir hatten dann auch noch Rapper mit, wir hatten die Antifuchs, wir hatten Crystal F dabei. Also wir haben quasi unsere bekanntesten Songs haben wir noch live performen lassen. Mhm. Und das war halt auch der Punkt, wo ich dann sagte, ich kann das nicht alleine, ich kann diese Rapper alle nicht koordinieren. Wie soll ich da oben stehen? Ja. Ich brauche 12 Arme. Ja. Im letzten Jahr war die Woche schon, ich habe davon geträumt, dachte, das kannst du verkackst.
Klingt
vollkommen. Dann standen wir da oben, haben gespielt und haben diese Bühne einfach nur komplett voll gemacht. Es waren mindestens 10.000 Leute.
Geil.
Also die standen bis hinterm FOH. Diese Bühne war so voll, das war alles.
Ihr habt abgeliefert.
Komplett abgeliefert. Damit Rolf dabei ist, er hat aus dem Krankenbett zugeschaut. Wir hatten das Telefon hingestellt.
Also das Jahr davor dann wieder.
Ja, ja, letztes Jahr, ja, genau. Also wo ich mit den.
Aber du warst nicht so an dem Screen oben dran.
Hätte man das machen können?
Ah. Das hätte ich nicht gewollt, weil es sah sehr schlecht aus.
Genau, also Rolf hat zugeschaut.
Geweint habe ich.
Und dann war das wirklich so, das Set war vorbei. Dann wird der Tisch so beiseite geschoben und dann oder nach hinten geschoben. Dann spielt schon der Nächste. Und ich packe mein Zeug zusammen und bin aber richtig gemerkt, wie dieser Stein, der sich so, das ist einfach abgesackt ist. Und ich hatte dann so Tränen in den Augen. Alle, die dort da waren, das war so emotional. Wir haben uns alle dann in den Arm gelegen, weil wir das erste Mal da oben standen, diese Bühne komplett abgerissen. Und also ich sag, also nochmal darauf zurückzukommen, wie fühlt man sich? Man fühlt sich. Ich kann es dir nicht sagen, wie das im Vorfeld abging. Ich habe nur Angst gehabt eigentlich.
Und was macht man danach? Also geht man dann nach Hause oder feiert man? Also wie muss ich mir das...
Ach, feiern gar nicht. Also wir sind dann... Also im letzten Jahr war es dann einfach so, dass wir uns dann alle noch ewig... Man hat dann noch da gesessen, man hat dieses Show analysiert, man ist dann da durchgegangen und hat was gegessen und dann hat sich das einfach... Ist dieser ganze Tag dann... wie sagt man, ausgelaufen und dann ist man einfach irgendwann nach Hause gefahren und ist vor Erschöpfung einfach ins Bett. Mhm. So.
Haben sich so Karriere und Freundschaft immer gut miteinander vertragen oder gab es da schon auch so Härtetests?
Zwischen uns jetzt?
Ja.
Vielleicht den einen oder anderen.
Ja,
aber
nee,
nichts, was der Rede wäre, so wie nee, ich.
Also, okay. Wir haben auch eine Doku vor 2-3 Jahren gedreht, haben wir eine Doku gemacht und da haben wir drinnen gesagt, dass wir keine besten Freunde sind. Waren wir noch nie. Wir sind Freunde, aber wir sind musikalisch halt vollkommen vereint und das ist das.
Ja.
Geil.
Was es dann ausmacht wahrscheinlich, ja.
Und ich finde, also für meinen Teil ist das auch super, denn, also bei uns ist halt wirklich so, wir sehen uns unter der Woche so gut eigentlich wie gar nicht.
Ja, außer bei Meetings.
Außer bei Meetings oder wir haben wirklich mal eine Studio-Session so, ne?
Ja, ja.
Das ist cool. Wir sehen uns nur am Wochenende, ansonsten halt auch nur per Videocall, wenn wir irgendwie was produzieren.
Ja.
Das finde ich in Ordnung, weil ich glaube, wir sind so 2 verschiedene Typen Menschen, das würde auf kurz oder lang, würde das so knallen, würden wir in der Nähe wohnen. Wirklich, das also... Ist halt einfach so, ne?
Genau.
Muss man sich eingestehen, ist einfach so.
Glaubt ihr, dass wenn man sich so eure Mucke anhört und die Leute, die es hören, das ist ja schon, ist das ein Ding, das im Osten irgendwie mehr gehört wird und mehr verstanden wird und wo es einfach von der Bedeutung her wichtiger ist? Oder würdet ihr sagen, da gibt es gar keinen Unterschied?
Das war einst so. Also es war auf jeden Fall so, ne? Aber ich würde sagen, seit einigen Jahren hat sich das extrem gewandelt. Also die Musik ist ja auch im Westen, also in den anderen Bundesländern gängig. Das würde ich jetzt...
Ja, man muss ja auch dazu sagen, der Durchbruch Gebrüder Brett kam ja mit der Ostenfahrt besser. Wir haben diesen Song 2014 produziert, haben den gemacht und das war auch wieder so ein Soundcloud-Ding. Also offiziell released wurde der erst 2017,
richtig,
da war der schon
krass.
3 Jahre alt
ja.
Und hatte schon ein paar Millionen Streams dann auf YouTube und so ein Soundcloud und da wir ja anfangs sowieso nur im Osten waren, ist es schon, denke ich, klar, haben das dann die Kids aus dem Osten schon eher verstanden, weil dieser Sound da drüben, also in den alten Bundesländern, nie so angekommen und nie so Anklang gefunden hat bei den Veranstaltern. Mhm. Als wir dann angefangen haben oder als wir dann das erste Mal gebucht wurden, drüben in Köln zu spielen oder in Frankfurt und wo nicht alles, haben wir anfangs auch Ostenfahrtwasser gar nicht gespielt.
Ja. Soll ich auch gerade fragen, habt ihr das mal in Westdeutschland gespielt?
Wir haben es uns anfangs nicht getraut. Wir haben euch gedacht, boah, wenn wir jetzt mit dem Song da kommen.
Und andere DJs so, ey Jungs, ihr müsst den Song spielen.
nein, kann
und,
man nicht.
Ja, da müssen wir uns dann direkt bedanken, dass wir es dann doch gemacht haben. Und wenn spielen wir diesen Song und auf einmal haben die dort alle mitgesungen.
Ja. Geil.
Und das war dann
richtig geil.
Und mittlerweile spielen wir es halt einfach überall und jeder kennt den Text.
Ja,
so, ne?
Wir müssen es auch spielen, den Song. Also deswegen will ich einfach sagen, dass ich glaube, dass den Techno, den wir machen, ob das noch dieser typische Hardtech ist, ja, also wir haben Elemente drin, aber ich glaube, da wir so experimentell sind, ist es einfach irgendwie, ist es Techno? Darauf können wir uns...
Es ist Punk.
Ja, Techno-Punk. Und ich denke schon, dass es überall verstanden wird.
Ja, im Osten einen Sprung und in die Welt getragen, sage ich jetzt mal.
Sozusagen.
Geil. Ja.
Nice. Wir haben auf dieser OKF heute echt die ganze Palette Feiern im Osten kennengelernt. Von Promo-CDs im Disco-Briefkasten in Döbeln und nicht reinkommen in diesen Club. Über den Baggerloch-Wave, natürlich Festivalfeierei, eine ganze Menge. Wir notieren uns also, im Osten findet man überall Tecke, besonders wenn man mit den Gebrüder Brett unterwegs ist.
An dieser Stelle wie immer noch eine Empfehlung für euch, diesmal für die neue YouTube-Doku von Follow Me Reports. In der aktuellen Folge waren die in Sachsen unterwegs, genauer gesagt in Görlitz und Löbau, und haben da zwei junge Menschen begleitet, die angetrieben aus einer Sorge um ihre Heimat unterschiedliche Wege gefunden haben, um sich für ihre Heimat stark zu machen, politisch, aber auch mit anderen wertvollen Ideen. Aus einer linken und einer eher konservativen Perspektive.
Und Jakob hat auch einen kleinen Part. Den Link zur neuen Folge von Follow Me Reports findet ihr wie immer in den Shownotes. Und lasst gerne mal ein paar OKF-Grüße in den Kommentaren da.
Ja, damit ist die erste Staffel von OKF durch. 10 Episoden lang sind wir mit euch und unseren Gästen durch den Osten gefahren.
Highlights davon findet ihr bei TikTok, da gibt's nämlich unseren OKF-Account. Jetzt heißt es erstmal wieder für den nächsten Sprit sparen und vielleicht hören wir uns dann an dieser Stelle bald wieder. Wenn ihr Bock drauf habt, folgt dem Podcast, gebt uns eine Bewertung und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ciao,
ciao.
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 OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB in Zusammenarbeit mit der dpa. Die Moderation kommt von uns, Lilly Plautzun und Jakob Springfeld.
Redaktion: Anne Krüger. Sounddesign: Kevin Kastens. Audioproduktion: Sebastian Dressel. Projektleitung: Daniel Hirsch.
Videoproduktion: Lukas Thiele und Daniel McMahon. Redaktion Social: Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Executive Producer: Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.